weil die Musik sich natürlich immer der Themen annimmt, die populär sind. Ja, also worüber wird gesungen am meisten? Über die Liebe, über das Wetter, über das Saufen und natürlich über den Fußball.
Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo. Alle zwei Wochen neue spannende Recherchen, Hintergründe und Interviews zu originellen Fragen rund um das Thema Musik. Heute Fußball und Musik. Wie entstehen eigentlich Fangesänge? Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ole ole und herzlich willkommen bei Obligato. Heute geht's um Fußball. Denn mich hat die spezielle Verbindung zwischen Musik und dem beliebtesten Sport der Welt interessiert, weil ich finde, die zwei Themen haben so einige Schnittmengen. Und nach Abschluss der Saison und kurz vor der EM dachte ich, ist es doch passend, mal über die Musik im Fußball und vor allem über Fangesänge zu sprechen. Denn die haben mich schon immer sehr fasziniert, häufig sogar mehr als der Fußball selbst. Auch wenn ich seit einigen Jahren eher zum passiven Fußballfan geworden bin und nur noch selten ins Stadion gehe, haben sich Fangesänge ganz fest in meinem Gehirn verankert. Und so manche Hits mit bestimmten Melodien, die im Radio oder sonst wo laufen, kann ich gar nicht mehr hören, ohne nicht auch den entsprechenden Fangesang im Kopf zu haben. Oder könnt ihr zum Beispiel den Song Freed from Desire von Gala hören, ohne an den Fangesang Will Griggs on Fire von Nordirland für ihren Stürmer zu denken. Ich werde den Fangesang jetzt hier nicht zum Besten geben, aber vielleicht habt ihr ja so schon einen Ohrwurm. Das mit den Melodien und den passenden Fangesängen dazu im Kopf habe ich tatsächlich sehr oft mit allen möglichen Vereinsliedern, auch wenn ein Verein natürlich heraussticht. Ich habe lange überlegt, ob ich meinen favorisierten Verein überhaupt erwähnen soll, aber was soll's. Ich bin nun mal als Schalke-Fan sozialisiert worden, jetzt ist es raus. Aber wie heißt es in dem schönen Fußballlied Deutscher Meister von der A Cappella-Gruppe Wise Guys so schön? Im Leben gibt's für jeder Mann zwei Dinge, die man sich nicht aussuchen kann. Seine Familie, denn die ist schon vorher da, und sein Fußballclub. Traurig, aber wahr. Da geht's dann zwar um den ersten FC Köln, aber ihr wisst, was ich meine. Man beachte am Ende des Lieds übrigens die A Cappella Blaskapelle. Ich schweife ab. Also, liebe Leute, die ihr Obligato hört. Auch wenn ich Schalke-Fan bin, bleibt bitte dran, denn es geht mir hier auf keinen Fall um meinen Lieblingsverein, sondern um Fußball und Fankultur allgemein und, wie immer natürlich, vor allem um Musik. Und deshalb steigen wir auch direkt in das erste Experteninterview ein, das ich geführt habe, und zwar mit Gunnar Leue, freier Journalist und Autor des Buchs You'll Never Sing Alone, wie Musik in den Fußball kam. Und ich fragte Gunnar Leue zuerst, in welches Stadion er denn in der Regel so geht.
Ich gehe ins Stadion an der Alten Försterei in Köpenick, also zum ersten FC Union. Und da ist neben dem Fußball, also bin ja schon länger da, als sozusagen Union in der ersten Liga ist. Deswegen spielte da, ich sag mal, der Spitzenfußball nie so bei mir die große Rolle. Also, welche Mannschaften da waren, viel wichtiger war für, oder mindestens so, genauso wichtig war für mich, also diese ganze Atmosphäre und nicht zuletzt auch, wie die Musik da ist. Also ich sag mal, hätten wir nicht so einen guten Stadionbeschaller, der sich ja nicht Stadion-DJ nennt, sondern Beschaller, der in dem Sinne auch kein Profi ist. Das ist ein LKW-Fahrer, der immer so die Setlist zusammenstellt. Und hätte der nicht so einen guten Musikgeschmack und so eine Setlist, wo eben Dudelmusik nicht vorkommt, dann hätte ich mich eventuell auch nicht so für immer für Union entschieden. Ich weiß nicht. Das ist mir schon sehr wichtig.
Hier lässt sich also schon raushören, wie elementar wichtig die Musik für ihn im Stadion ist. Ich habe mir anschließend die Frage überlegt, was er wählen würde, wenn er sich zwischen Musik und Fußball entscheiden müsste.
Ja, ich muss mich ja Gott sei Dank nicht entscheiden, aber die Frage habe ich mir in der Tat schon öfters mal gestellt. So bei irgendwie so Denkpausen, sage ich mal, sowohl im Konzert, es sieht ja nicht durchgängig spannend, als auch beim Fußball, wenn es irgendwie so ein bisschen langweilig war. Dann habe ich schon wirklich hin und wieder mal überlegt, was ist eigentlich spannender oder so faszinierender oder würde irgendeine der beiden Seiten da das Spiel sozusagen gewinnen gegeneinander. Und ich finde, dass letztlich der Fußball einen großen Vorteil hat, weil man da vorher nicht weiß, was passiert. Das ist beim Konzert ja doch meistens anders. Heutzutage kann man ja sogar die Setlist im Internet schon vorher angucken. Und die Fans wissen, worum es geht. Abgesehen davon gibt es natürlich im Konzert auch nicht eine Aussetzung und einen Fanblock, die sich da gegenseitig belöffeln und sozusagen mit Fangesängen, also sozusagen und auch ein bisschen böseren Gesängen eindecken. Wer zum Konzert geht, die sind ja alle sozusagen, die liegen ja alle auf derselben Wellenlänge.
Gunnar Leue beobachtet in diesem Zusammenhang aber auch eine spannende Gemeinsamkeit.
Was aber gleich ist, das habe ich jetzt neulich viel mehr so auf, fand ich total spannend, als ich so eine Doku sah über Beethoven, weil die Ode an die Freude jetzt ein Jubiläum hatte, 200 Jahre. Und da sagt auch so ein, also da ging es überhaupt nicht um Fußball, logischerweise, aber da sagte auch so ein Experte, ja, das ist eben die, im Live-Konzert, aber Beethoven, die Überwältigung, ne, des Publikums und der Kontrollverlust. Und ich glaube, genau das ist es. Das verbindet Musik und Fußball, ja, dass die Leute, wenn es gut ist, ja, so überwältigt sind, dass sie da ein bisschen die Kontrolle verlieren und ausrasten vor Freude oder auch vor Frust, im Konzert nur vor Freude. Und sowas gibt es ja woanders, nach meiner Beobachtung, eigentlich nicht so. Also weder im Kino, schon gar nicht in der Ausstellung, dass in der Nationalgalerie, dass sich die Leute auf einmal da vorm Gemälde hinstellen würden und die auf die Knie fallen und oder rumbrüllen. Sowas gibt es nur beim Fußball und eben in gewisser Hinsicht in positiver Hinsicht beim Konzert.
Seine Fußballsozialisation hat mit der WM 1974 in der damaligen BRD begonnen. An dieses Ereignis kann er sich vor allem auch gut erinnern, da auch die DDR am Turnier teilgenommen hat, in der er damals aufgewachsen ist. Er erinnert sich an die Eröffnung.
Das ist total spannend. Das war eigentlich die erste WM Eröffnungsshow überhaupt, wo lauter Künstler auftraten. Und aus jedem Teilnehmerland, 16 waren es damals, waren so, eigentlich sollten sie Erfolgskünstler sein, was repräsentieren. Dann waren da im Gaucho Leute und dann waren eine Samba-Truppe aus Brasilien und irgendwie Schuhplattler aus Holland, glaube ich, oder so. Und ausgerechnet die DDR und die Westdeutschen schickten so eine Trachtengruppe von der Mosel. Und ausgerechnet die DDR, die ja so auch ein bisschen als unsexy galt, zumindest so ein Pop-Ding, die schickte mit Frank Schöbel den erfolgreichsten Schlagersänger. Und der hatte ein ziemlich poppiges Lied und auch eine Band, die mussten damals alle in so einem aufklappbaren Riesenfußball auftreten. Und da hatten sie richtig so eine kleine Rock-Pop-Band und dann noch so ein paar Tänzerinnen. Also war sehr poppig, kam ziemlich gut an.
Auf YouTube kann man sich die gesamte Eröffnungsfeier übrigens nochmal ansehen. Ich habe euch den entsprechenden Link in die Shownotes gepackt. Etwa zur gleichen Zeit wie die WM fing auch die Begeisterung für Musik bei Gunnar Leue an und er erzählt eine Anekdote darüber, wie er schon damals die Verbindung von Musik und Fußball entdeckte.
Ja, also meine Zeit, das war dann halt so die Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, so und drum und wenn es ein bisschen Disco-mäßiger war, im BC Tiroler Suite und so. Und ich hatte mir in Polen auf dem Flohmarkt mit, weiß ich nicht, 13 oder so mal eine Pink Floyd LP gekauft für Schweine viel Geld, 80 Mark, also war irre viel Geld. Ich wusste auch gar nicht, er sagt, was da drauf ist. Das war die LP Metal von 1971. Und als ich die dann zu Hause so auf meinen schönen Ostplattenspieler so auflegte und dachte, was ist denn das? Da war ein Titel Fearless. Und da ist so als Fade Out kommt dann so rein, so ein Stadiongesang. Und das war dann You'll Never Walk Alone. Sozusagen aus dem Liverpooler Stadion. Und das wusste ich ja damals überhaupt nicht. Also das Lied war, muss man auch dazu sagen, damals nicht so bekannt, also hierzulande jedenfalls, wie heute, wo es jeder kennt, de facto. Und das hat mich da echt umgehauen und da wusste ich lange dann nichts mit anzufangen, bis ich es irgendwann halt mitgekriegt habe und jetzt auch weiß, dass Pink Floyd große Fußballfans waren. Die hatten ja auch so eine eigene, sag mal, Bandmannschaft und mit anderen Teammitgliedern. Und die Roger Waters wollte das Album Metal sogar anders benennen. Er wollte das We Won the Double nennen. Also weil Arsenal London Double Gewinner war 1971. Ja, und 3 von 4 Floyd-Musikern waren eben Arsenal-London-Fans. Und das haben sie dann aber doch nicht gemacht.
Ich erzählte ihm dann, dass ich den Song You'll Never Walk Alone eigentlich nur aus dem Fußballkontext kenne.
Das ist witzig, weil das ist ja wirklich kein Song, der durch den Fußball berühmt wurde. Also der ist jetzt natürlich vor allem durch Liverpool und mittlerweile auch in Dortmund und ein paar anderen Stadien so als Hymne bekannt. Aber das ist ja ein Musical-Song und der wurde ja sehr viele covert, wirklich von allen Größen, also von Frank Sinatra, von Elvis Presley, also von ganz vielen berühmten Musikern. Und aber ist natürlich jetzt als Fußball-Hymne bekannt und auch daran, finde ich, sieht man, dass einfach Fußball so eine herausragende Stellung hat, so als Pop-Ding, so global betrachtet.
You'll Never Walk Alone inspirierte Gunnar Leuer auch für sein Buch und er wandelte den Titel in You'll Never Sing Alone um. Er erzählte mir, wie er dazu kam, 250 Seiten über Fußball und Musik zu schreiben.
Naja, das kam in der Tat, weil ich eben also sehr oft sowohl in Konzerten bin und im Fußballstadion und mit diesen Themen auch so journalistisch befasst bin. Und ich habe mir dann auch ja irgendwann gedacht, wo kommt das eigentlich alles her, dass die Musik so prägend ist für den Fußball, vor allem für die Stadionatmosphäre. Denn also wer ins Stadion geht, weiß ja, also ohne Musik geht ja gar nichts mehr.
Für sein Buch ist Gunnar Leue fast 200 Jahre zurück in die Zeit gesprungen.
Also ich habe dann einfach mal so als Startschuss genommen 1863, als der moderne Fußball, wenn man so will, geboren wurde durch die Gründung der Football Association in England und wo auch die Regeln des modernen Fußballs aufgestellt wurden. Und da wurde dann danach der Fußball sehr schnell sehr populär. Also erstmal natürlich in Großbritannien, aber dann auch bald woanders. Und dann ging es halt auch sehr früh los, dass die Musik ins Spiel kam. Einfach weil die Musik sich natürlich immer der Themen annimmt, die populär sind. Ja, also worüber wird gesungen am meisten? Über die Liebe, über das Wetter, über das Saufen und natürlich über den Fußball. Ja, und insofern war das nicht verwunderlich. Und das ging eben gerade so auf der Insel sehr, sehr früh los.
Und so beschreibt er in seinem Buch in zeitlichen Episoden die Entwicklung von Fußball und Musik. Wir haben dann auch über die Entwicklung der Anheizer oder Stimmungsmacher unter den Fans in den Stadien gesprochen.
In Schweden 1958 bei der WM gab es dann die ersten Einpeitscher. Das waren Leute, die Männer, die mit Megafon und Fahne die schwedischen Fans animiert hatten, ihre Mannschaft zu unterstützen.
Ich war etwas überrascht, da ich die ersten so organisierten Fans in Italien oder England vermutet hätte.
Also das waren nicht die allerersten Anheizer, wenn man so will, weil das war aber sozusagen sehr auffällig bei einer Weltmeisterschaft. Und in Europa, in Italien mit den Ultras, das ging ein bisschen später los, in den 60er Jahren. Und in Südamerika gab es das aber schon noch früher. Also da in den 40er Jahren gab es in Brasilien die sogenannten Torquidas. Das waren so Fanvereinigungen, die mit ein bisschen Pyro und Samba-Rhythmen ihre Mannschaften unterstützt haben im Stadion. Also da ging es schon früh los.
Da, wo der Fußball, so wie wir ihn heute kennen, erfunden wurde, gab es andere Entwicklungen.
In England gab es eigentlich nie so eine Einpeitscher, muss man sagen. Da gibt es auch keine Ultrabewegung, also bis heute ja nicht. Da gab es sozusagen dann in den 80er Jahren vor allem auch die Hooligans. Aber eine Ultrabewegung, was ja nicht dasselbe ist wie Hooligans, ne? Also sozusagen, es gibt natürlich auch gewaltbreite Ultras. Aber Hooligans sind natürlich die ausschließlich sozusagen auf Gewalt und Babule aus sind, während ja Ultras heutzutage mit Pyros und mit Choreos sind die allermeisten ganz friedliche Fans, sag ich mal, ne? Und das war in England nie der Fall gewesen, also dass da sozusagen so eine Vortoner waren, außer, aber das waren jetzt keine Einpeitscher, wenn man es so nennen will. Es gab schon in den 1920er Jahren in England ein sogenanntes Community Singing, also so ein Gemeinschaftssingen, was eigentlich gedacht war nach dem Ersten Weltkrieg, um sozusagen das Gemeinschaftsgefühl der Bevölkerung so zu heben, ne? Dann wurde gemeinsam gesungen. Und das haben sie auch im Fußballstadion gemacht. Aber nicht Fußballlieder, sondern das waren so patriotische Lieder, so Land of Hope and Glory, so eine Dinge, oder regionale Volkslieder. Und da gab es in Wembley beim FA Cup Final auch immer einen Dirigenten, der sozusagen auf so einem großen Podest stand und da bis in die 50er Jahre hinein sozusagen diese Tradition gepflegt hat, das Community Singing zu dirigieren.
Der Startschuss der Fangesänge war dann You'll Never Walk Alone.
Das ist ja dann so ein bisschen das Muster, ja. Also auch für heutige Fangesänge, dass im Prinzip die Fans sich einen Popsong oder Schlager, ist ja auch Pop, manchmal auch wegen Volkslied sogar, nehmen, jedenfalls eine bekannte Melodie und darauf einen Fußballtext, meistens für den Verein, ja, legen. Und oder so ein Klassiker ist natürlich auch Go West. Ich glaube, Fans von Arsenal und Paris Saint-Germain haben dann irgendwie da eigenen Text drauf gemacht. Und so wanderte dann diese Melodie durch die Stadien Europas und in Dortmund singt man Ole, hier kommt der BVB. In Gelsenkirchen singt man, steht auf, wenn ihr Schalker seid, oder auch in anderen Stadien so ähnlich. Und das ist so typisch halt, ne? Also eine ganz einfache, poppige, sofort mitzusingende Melodie, die man also auch noch bei 3-8 auf dem Kessel nach ein paar Bier im Kopf hat. Das ist ja auch wichtig. Ja, also Indie-Pop, Hamburger Schule funktioniert da nicht.
Dass immer wieder die gleichen Melodien in den verschiedenen Stadien gesungen werden, ist mir selbst auch schon aufgefallen. Und ich stellte die Frage in den Raum, warum auch verfeindete Fangruppen, wie beispielsweise von Schalke und Dortmund, trotzdem gleiche Melodien für ihre Gesänge benutzen.
Man merkt es vor allem im Stadion, ne? Wenn man sozusagen mit den Gästefans, wenn man da auch so noch in der Nähe dann mal steht, und dann werden wirklich dieselben Sachen gesungen, also oder nicht textlich, aber musikalisch ist es dasselbe, ja. Wenn die dann trommeln, da könntest du dann sozusagen für deinen eigenen Verein deinen Text darauf singen. Und das schon manchmal so ein bisschen skurril, warum die Vereine nicht oder die Fans nicht den Ehrgeiz haben, so ein bisschen originärere Sachen da zu singen. Also die wirklich typisch und nur für den Verein sind. Die wollen ja sonst einzigartig sein, ne? Wir sind die Besten und die Größten und gibt nur uns. Aber in der Musik sind in der Tat viele gleich und das ist echt ein bisschen seltsam und manchmal auch lustig. Also da, ja, das ist eine gute Frage, warum die das nicht machen.
Bei Fußballrivalen werden aber natürlich auch Lieder gesungen, bei denen die jeweiligen Gegner so gar nicht gut wegkommen. Ich wollte von Gunnar Leue wissen, wie sich problematische Lieder und Hassgesänge in den Stadien entwickelt haben.
Sind wir jetzt in einer Zeit, wo es in den Stadien ja relativ friedlich zugeht, also jeweils auch beim Gesang. Also vor allem, wenn man es im Vergleich setzt zu den 70er, Ende 70er oder 80er Jahren, wo also der Hooliganismus auch so ein bisschen ausgeprägt war, ist ja heute eigentlich nicht so viel los. Also auch diese Aufregung über Pyro, persönlich kann ich die nicht so richtig nachvollziehen, ist aber auch, kann auch jeder sehen, wie er will. Wirklich was passiert ist da auch noch nicht. Und da wird natürlich, manche sieht ein bisschen martialisch aus, aber das ist kein Vergleich zu den wirklich Schlägereien, die es da vor Jahrzehnten gab, von den Hooligans und auch den Hassgesängen, die es da gab. Also bestimmten auch Faschistoiden und Nazi-Gesängen, die sozusagen von Neonazis in den 80er Jahren in der Bundesliga in den Stadien gesungen wurden. Da gab es also ganz andere Kaliber. Und so, glaube ich, gibt es schon auch so ein, oder gab es schon so ein Selbstreinigungsprozess in den Stadien. Ich habe jetzt da wirklich noch nicht so viel negative Erfahrungen gemacht, wo ich sagen würde, oh Gott, irgendwie, ich sag mal, antisemitische Gesänge oder so, ne? Also was es früher eben auch gab. Entscheidend ist wirklich, dass es wirklich so wichtige, dass es rote Linien gibt und dass natürlich dann da auch reagiert wird, also sowohl von Vereinsseite und noch besser natürlich von den Fans, die daneben stehen und sagen, Mensch, Kumpel, was hat das jetzt mit unserem Verein zu tun und muss jetzt nicht sein, ne? Hast du mal irgendwie, trinkst ein Bier weniger und nachher denkst du auch mal nach.
Zum Abschluss haben wir dann mit Blick auf die EM über die Nationalmannschaft und den Bezug zur Musik gesprochen, wobei Fangesänge hier weniger bis keine Rolle spielen. Erwähnenswert sind hier eher musikalische Umtriebe der Mannschaft in den vergangenen Jahrzehnten.
Die singende Nationalmannschaft aufgetreten ist, sie sind ins Studio gegangen, haben eine LP gemacht, 1974 das erste Mal mit, also von Jack White komponiert, die Songs hier, Fußball ist unser Leben, und bis 94 dann mit Village People, und dann hörte das auf. Ich glaube, das liegt daran, dass, also es wurden ja auch andere Zeiten, also da hörte auch generell so ein bisschen die Phase auf, dass die bekannten Fußballer Platten eingesungen haben, haben ja auch welche Solo gemacht, wie Gerd Müller, wie Franz Beckenbauer und so weiter. Weil in den 90er Jahren, da kam dann das richtig große Geld in den Fußball. Da hatten die Spieler dann auch nicht mehr nötig, da noch Platten nebenbei aufzunehmen. Dann haben die Spielerberater, die dann auch sozusagen auf der Bildfläche erschienen, vielleicht gesagt, ach Leute, jetzt konzentriert euch mal auf den Fußball, da könnt ihr genug Geld verdienen. Und außerdem, wenn ihr denn so ein was singt und dann ihr spielt aber nicht gut, dann regen sich die Fans nur auf, so nach dem Motto, scheiß Millionäre, für diesen Quatsch haben sie Zeit. Und so ist es dann irgendwann ja eingeschlafen oder nicht mehr fortgeführt worden. Und meine These ist auch so ein bisschen, dass der Mut zur Peinlichkeit verloren gegangen ist.
Er erwartet eher keine singende Nationalmannschaft in Zukunft.
Also ich hätte es ehrlich gesagt witzig gefunden, wenn schon der DFB so eine klassische Marketingkampagne macht hier, und die Nominierung so kleckerweise bei irgendeinem Influencer, bei GZSZ, Florian Würz wurde beim Konzert von Nina Chuba, glaube ich, zugeschaltet. Da fehlt dir natürlich auch die Selbstironie. Also ich hätte es dann witzig gefunden, wenn die ganze Mannschaft zum Abschluss sich hinstellte und hätte dann nochmal gesungen, Fußball ist unser Leben, zum Beispiel, ja, von 74. Schief und schräg und wie auch immer, aber so für richtig witzige Sachen sind wir Deutschen da wahrscheinlich auch nicht geeignet.
Das waren viele spannende Infos über die Verbindung von Musik und Fußball und vor allem die Geschichte dahinter. Das Buch You'll Never Sing Alone, wie die Musik in den Fußball kam, zeigt in jedem Fall sehr detailreich alle möglichen Verbindungen von Musik und Fußball und ist für alle diejenigen empfehlenswert, die in der Kurve mit Spezialwissen auftrumpfen wollen. Gunnar Leue ist übrigens immer wieder mit seinem Buch und seiner großen Plattensammlung unterwegs und macht musikalische Lesungen. Mehr Infos findet ihr im Netz, unter anderem auch auf seiner Webseite, die ich euch natürlich verlinkt habe. Nun haben wir schon einiges über die Entstehung und Entwicklung von Fußballmusik und Fankultur erfahren. Mit dem nächsten Gesprächspartner gehen wir aber noch ein Stück tiefer rein in die Fanszene.
Ja, Just Peter, von Beruf Lokführer. Gehe seit 50 Jahren ins Stadion unterdessen. Ich glaube, ich habe letztes Jahr 50-Jähriges gehabt. Und bin Fan von Rot-Weiß Essen, also auch ein sehr traditioneller Club. Bin jetzt hier heute bei dir allerdings als erster Vorsitzender von Unsere Kurve. Das ist ein bundesweites Fanbündnis von Fanabteilungen, Supportersclubs, also mitgliederorientierten Abteilungen in den Vereinen. Und wir beschäftigen uns sozusagen Tag und Nacht mit Fußball.
Jost Peter erklärte mir dann aber nochmal genauer, was Unsere Kurve so macht. Und zwar runtergebrochen, dass sie in ihren jeweiligen Fußballvereinen als Fanabteilungen ihre Faninteressen vertreten.
Und Unsere Kurve ist sozusagen der Dachverband dieser Fanabteilungen. Wir sind im Moment 27 verschiedene Fanabteilungen von der ersten bis zur vierten Liga runter. Oldenburg ist unser Viertligist, unser im Moment. Aber auch mein eigener Verein war ja lange in der vierten Liga. Es hängt immer davon ab, wie stark und wie aktiv eine solche Fanabteilung in ihrem Verein ist. Und das Ganze dient eben dem Austausch, weil viele Fans oder viele Fanthemen sind ja im Grunde genommen übergreifend. Es gibt diesen schönen Spruch, in den Farben getrennt, in der Sache vereint. Das trifft das relativ genau.
Das Ganze läuft alles ehrenamtlich. Bevor wir dann über Musik gesprochen haben, wollte ich wissen, welche Themen die teils auch rivalisierenden Fans zusammengeführt haben.
Also zusammengeführt haben uns so Klassiker-Themen wie auch diese Kampagnen, die im Fußball gelaufen sind, 15:30 oder kein Steher für ein Zwanni. Also die Sachen, die dich im Stadion als Fan eben sehr betreffen. Wir sind immer noch Dadurch, dass wir ja mitgliederbasiert sind, eine sehr stadionorientierte Vereinigung. Die meisten von uns sind auch regelmäßige Stadionbesucher. Dinge, die dich im Alltag letztendlich als Fußballfan betreffen, die werden dann hier sozusagen zusammen diskutiert und in gemeinschaftliche Stellungnahmen übersetzt, die man dann eben auch öffentlich vertreten kann.
Wir haben dann noch etwas weiter über Fan- und Stadionpolitik gesprochen, weil das auch spannend ist, aber dann auch die Kurve zur Musik gefunden. Und ich habe Jost Peter gefragt, was ihm als erstes zum Thema Fußball und Musik einfällt.
Also mir fällt wirklich als erstes ein, dass, und das nicht nur bei uns in Essen so, sondern allgemein, dass rund um die Vereine sich immer lokale Bands mit mehr oder weniger Bekanntheit sozusagen darum bemühen, Musik für die Fans im Stadion zu machen. Also diese Stimmung aufzunehmen, in ihren eigenen Style, sag ich mal, zu pressen. Da sind in den letzten Jahren, glaube ich, vornehmlich Punk, Independent und Metal Bands, die das gemacht haben. In Essen haben wir unterdessen einen relativ bekannten Hip-Hopper, also regional bekannten Hip-Hopper, der ein paar richtig geile Sachen gemacht hat. Ja, und insofern hat es wirklich auch mit Musik im Sinne von Musikern und Kreativen zu tun, die sozusagen den Fußball begleiten.
Ein wichtiger Punkt, und ich wette, wenn ihr einen Lieblingsverein habt, fällt euch sicher auch direkt eine Band dazu ein. Einen weiteren Punkt hatte Jost Peter dann noch.
Musik ist ja auch Teil der Stadionchoreografie immer und auch ein viel diskutierter Teil der Stadionchoreografie. Was wird für eine Musik gespielt? Vereine, die sich für eher so Underdog halten, also Essen oder Osnabrück, wo ich gerade bin und so weiter, da wird eine ganz andere Stadionmusik gespielt als bei denen, die mit Fußball nichts zu tun haben, wie bei den Dosen in Leipzig. Oder bei Riesenvereinen, sage ich es mal, wie Bayern München, wo die also eben einen völlig anderen Ablauf haben und eine andere Publikumsorientierung als die, sage ich jetzt mal, mehr fanorientierten Vereine, die versuchen, die Stimmung sozusagen vorher anzuheizen. Aber da ist Musik ja der Transponder. Da ist ja Musik ja wirklich der Keilriemen sozusagen, der die ganze Sache antreibt.
Dann hat er mir aus seinen Erfahrungen erzählt, wie Stadiongesänge entstehen und was dabei entscheidend ist.
Ich denke mal, das hat damit zu tun, dass diese Lieder eben schon eine unglaubliche Verbreitung haben. Also das heißt, die Musik ist sozusagen schon bekannt, die kann jeder mitsingen und dann geht es eigentlich nur darum, einen bestimmten Text da drauf zu machen. Es ist eher, ich glaube nicht, dass das so organisiert ist, aber wenn was gut läuft, sage ich jetzt mal, wenn was richtig gut sich anfühlt sozusagen, wenn du da einen griffigen Text schnell drauf hast oder sogar in Teilen auf den alten Text sozusagen zurückgreifen kann und nur deinen Vereinsnamen wechselst, dann geht es natürlich schnell. Und ich glaube, das ist das Geheimnis von Stadiongesängen. Es muss schnell gehen, es muss eingängig sein. Die Leute müssen eigentlich vorher schon Bescheid wissen, wie das läuft. Dann kann sowas zum Erfolg werden.
In meiner romantischen Vorstellung entstehen diese Fangesänge dabei in Bierlaune auf einer langen Auswärtsfahrt. Oder?
Ja, das ist hundertprozentig die Entstehung. Also ich würde sagen, Auswärtsfahrten sind ziemlich entscheidend. Weil du ja dann eben auch, du sitzt ja schon im Bus, hast viel Zeit. Es werden Sachen ausprobiert, es gibt immer wieder neue Ideen und so weiter. Aber du brauchst natürlich auch, und heute ist das natürlich sehr ultraorientiert, du brauchst eben auch eine organisierte Szene, die sagt, okay, das machen wir. Also es geht schon durch einen sehr feinen Filter. Also du kannst nicht als Otto-Normal-Fan dir was ausdenken und das dann anfangen zu singen im Stadion. Das funktioniert heutzutage nicht mehr. In 70ern, wo ja Ultras im klassischen Sinne noch nicht gab, sondern sozusagen immer einzelne Gruppen, bekanntere oder unbekanntere Fanclubs, die sich um sowas gekümmert haben, da war es schon mehr Try and Error, würde ich sagen. Und heute geht das eigentlich vorher schon durch und wird dann aufgenommen durch die Ultraszene und dann eben entsprechend auch verbreitet.
Ich habe dann gefragt, wie entscheidend die Musik bzw. die Fangesänge sind, damit die Menschen überhaupt ins Stadion gehen und auch wiederkommen.
Der Fußball ist ja ein Sport, das unterscheidet ihn von sehr vielen anderen Sportarten und auch Mannschaftssportarten, wo der Sport an sich zeitweilig sehr langweilig ist. Also wo einfach nichts passiert. Sozusagen Ballgeschiebe im Mittelfeld, das findest du beim Handball nicht, beim Basketball, beim Eishockey, sowas gibt's da einfach nicht. Und der Fußball ist doch dann zwischenzeitlich eine langatmige Sportart und lebt definitiv, zumindest in Deutschland, von dem Stadionerlebnis an sich. Und ich denke, dass ein guter Fangesang da entscheidend ist sogar. Also sprich, ein Fangesang, der nicht nur in der Kurve gesungen wird oder sich dann eben über die Stehplätze ausbreitet, sondern den irgendwann das ganze Stadion kann und der in wirklich entscheidenden Spielsituationen oder nach Toren oder wenn die Stimmung richtig überschwappt, sozusagen auch von 80% des Stadions gesungen wird. Das ist natürlich ein Erlebnis und das findest du eigentlich überall in allen Ligen, dass es sowas gibt, dass es ein, zwei Lieder gibt, die wirklich jeder kann, außer die Gäste. und der dann aber auch wirklich eine extreme Macht entfalten kann. Also wenn so ein ganzes Stadion singt oder drei Viertel des Stadions ein Ding singen, dann hat das eine derartige Power, die erlebst du woanders nicht. Und ich glaube, das führt dann auch dazu, dass Leute wiederkommen und sagen, das ist echt so Gänsehaut-Moment, das ist super.
Wir haben dann ebenfalls auch über problematische und teils hasserfüllte Fangesänge gesprochen, die auch Grenzen überschreiten. Peter Joost erklärte mir aber sinngemäß, dass diese immer im Kontext innerhalb des Fußballfantums begriffen werden müssen und nicht unbedingt immer mit gesellschaftlichen Normen gewertet werden dürfen, da das Fußballstadion ein Ausnahmeort ist. Aber er beobachtet auch eine Entwicklung.
Ich merke das selber in den Stadien, dass die Anfeuerung der eigenen Mannschaft, also dieser positive Gesang, deutlich wichtiger geworden ist als das Beleidigen des Gegners. Das wird immer noch gemacht und wenn man dann eben aufeinander trifft, wenn Essen und Schalke aufeinander trifft, Essen und Oberhausen, Dortmund und Schalke, was weiß ich, Nürnberg und Fürth, wie sie alle heißen, dann nimmt das natürlich zu, weil die Gegnerschaft da eine Geschichte hat und man das pflegen möchte im wahrsten Sinne des Wortes. Aber in normalen Spielen findet das kaum noch statt, weil eben die Kraft dieses positiven Gesangs, also dieses unterstützenden Gesangs, als besser erlebt wird.
Und wie entscheidend Singen für Joost Peter ist, wird beim abschließenden O-Ton deutlich.
Ich komme noch aus einer Szene, wo man einfach ein Fußballspiel, an dem ich nicht singe, ist Mist. Das kann nur Unsinn gewesen sein, sozusagen. Wahrscheinlich verloren, wenn ich die ganze Zeit nicht gesungen habe. Also da findet im Fußball, glaube ich, was statt, was einfach zutiefst menschlich ist, wenn sich so viele Leute versammeln, dass sie sagen, das ist wirklich das Schöne. Wir haben alle sozusagen dieselbe Idee, denselben Wunsch. Wir singen dasselbe Lied. Man ist ja ganz einfach eigentlich.
Musik in Form von Fangesängen ist also ein entscheidender Teil beim Fußball und vor allem im Stadion. Und jede und jeder, der schon einmal im Stadion war, wird das wahrscheinlich bestätigen können. Klar, häufig sind Texte auch grenzüberschreitend und bestimmt gibt es auch Lieder, die selbst für Stadionverhältnisse unangebracht sind. Peter Joost und Gunnar Leue nehmen allerdings auch wahr, dass diese Lieder mit der Zeit weniger geworden sind und das positive Besingen der eigenen Fans im Vordergrund steht. In dieser Episode wurde auch deutlich, wie Fangesänge und Fußballmusik entstehen und wo der Ursprung liegt. Außerdem wurde klar, dass sich auch rivalisierende Fußballclubs zumindest häufig Melodien teilen, solange diese eingängig sind. Die Melodien stammen in der Regel von bekannten Popsongs und werden dann entsprechend umgetextet. Gesungen mit tausenden anderen Fans im Stadion entfalten sie dann ihre Wirkung und im Idealfall ist dann auch fast egal, wie die eigene Mannschaft spielt. Am Ende habe ich dann jetzt noch die Rubrik für euch, in der meine Gäste erzählen, wie sie zu Hause so Musik hören.
Also ich höre viel Musik. Ich höre seit Jahren auch zu Hause nur noch Vinyl. Ich hatte ja früher mit Vinyl groß geworden, dann haben wir es nach der Wende alles stehen lassen. CDs höre ich im Auto und Streaming so gut wie gar nicht. Und wenn, dann so ein bisschen beim Schreiben, also bei der Arbeit. Wenn ich so Artikel schreibe, dann habe ich schon öfters mal auch so ein bisschen hier umsonst Spotify da an. Ansonsten bin ich da kein Fan von Streaming-Musik. Also da zum Nebenbeihören okay, ja. Aber ansonsten Platten und wo ich ja auch das Haptische so liebe, ne, muss ich da sagen. Also die Cover und solche Geschichten. Und es ist auch ein anderer Sound. Und ich habe mehrere Plattenspieler, die sind aber alle nicht super teuer. Also gar nicht, also da bin ich ein sehr durchschnittlicher Hörer. Also die haben dann so ein Niveau, was okay ist. Und mit einem Plattenspieler ziehe ich auch zu meinen Veranstaltungen, Lesungen da und so weiter. So habe ich ein paar Plattenspieler, muss ich sagen, aber kein so ein schweineteures Gerät.
Also ich bin ja alt und oldschool, das heißt, ich habe einen Plattenspieler zu Hause, ich habe einen vernünftigen Marantz-Verstärker zu Hause und die entsprechenden Boxen dafür und kann also ganz normal analog Musik hören. Durch meinen Job habe ich aber eben auch eine vernünftige Bluetooth-Box und Streaming-Plattform, wo ich eben meine Musik mitnehmen kann. Das ist ja das Schöne. Früher war man ja doch eher so Hi-Fi-Studio zu Hause und man saß auf dem Sofa und hörte Musik. Oder was weiß ich, beim Spülen wird die ganze Wohnung beschallt, geht auch. Aber unterwegs eben ist das einfach super, dass diese transportablen Boxen, also Bluetooth-Boxen, unterdessen wirklich eine geile Soundqualität haben. Man für vernünftiges Geld, also man muss ja nicht immer gleich ins höchste Preisregal greifen, sondern was weiß ich, 200, 250 Euro hast du ein richtig schönes Teil und zusammen mit einer Streaming-Plattform kannst du dann richtig schön Musik hören.
Nun an euch die Frage, welche Fangesänge oder Fußballlieder begleiten oder faszinieren euch so? Mailt mir gerne unter podcast@nitschkeverlag.de oder schreibt mir bei Instagram bei Obligato Podcast. Ich freue mich, von euch zu lesen. Die nächste Folge Obligato könnt ihr wie immer in 2 Wochen hören. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo.